Das heißt,
Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast der Bauhaus-Universität Weimar.
Mein Name ist Simon Frisch und ich spreche hier mit Lehrenden aus allen Bereichen unserer Universität über Lehre und Lernen, über ihre Erfahrungen und ihre Perspektiven. Das Mikrofon geht auf und zwei Stimmen treten auf. Und diese Stimmen gehören Personen und wir müssen kurz ein bisschen charakterisieren, wer die sind. Denn sonst kann man an alles Mögliche denken. Wir haben viele, viele Personen und nicht immer haben wir alle dabei, wenn wir in einer Situation sind. Und heute an diesem Mikrofon, diese Stimme, die ihr oder Sie jetzt hören, gehört Simon Frisch, Vizepräsident für Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität und Dozent für Film- und Medienwissenschaft, schon seit über 20 Jahren in der Lehre tätig und mich interessiert, was Lehre ist, als diese beiden Personen vielleicht bin ich da. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Jürgen Rösch. Als wer bist du denn heute alles da?
Ja, als erstmal hallo auch an alle. Auch verschiedene Personen, die ich hier mitbringe, als Lehrender natürlich, in meiner Funktion als Juniorprofessor hier, aber auch natürlich als Lernender. Ein bisschen auch als Vater von fast schulpflichtigen Kindern, die auch immer lernen wollen. Bin aber auch hier als Fragender, ein bisschen als Suchender, der ganz viele Möglichkeiten in der Lehre sieht, die sich ergeben, die sich auftun und ich mich frage, wie kann ich die nutzen? Wie kann man davon profitieren? Was ist vielleicht aber auch gut? Was muss behalten werden? Und vor allem bin ich auch hier ein bisschen als Beginner, als Anfänger, als Podcast-Neuling. So viele Podcasts habe ich noch nicht aufgenommen.
Ah, fein.
Deshalb freue ich mich, Simon, dass ich mit einem erfahrenen Podcaster hier anfangen kann und starten kann.
Ja, Erfahrung hat ja immer die Gefahr, zur Routine zu werden. Und tatsächlich sind wir da auch schon fast beim Thema Lehre. Wer lange lehrt, kann es irgendwann, aber vielleicht verlernt das genau im Können. Wieder allem Anfang, du hast gerade gesagt, an allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und der Zauber ist natürlich der, dass man im Anfang alle Sinne so wahnsinnig geschärft und offen hat, weil man meint, auf alles achten zu müssen.
Ja.
Und das hat eine unheimliche Gegenwartserfahrung.
Ja. Ein bisschen Nervosität.
Das ist die Nervosität, richtig? Ja. Die Aufregung, richtig? Ja, 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 genau. Die Nervosität, die einen wachsam macht. Die Angst macht dann ja auch wachsam.
Ja.
Und es ist ja auch immer ein bisschen Angst dabei. Und tatsächlich, es hat eigentlich bei mir nie aufgehört, wenn ich das noch aufnehmen darf, den Ball, den du mir gerade zugespielt hast. Es ist immer ein bisschen Angst vor der ersten Stunde, wenn das Semester wieder losgeht. Ja. Wer sitzt da? Wie machen die es? In welche Richtung läuft es? Wird es gelingen? Wird es misslingen? Was immer das ist, was da gelingt oder misslingt.
Mir wurde mal gesagt, Anfang, also als ich angefangen habe, auch zu lernen an Universitäten, dass das Schwierigste ist, die Ruhe auszuhalten.
Ja.
Wenn man da vorne steht, gerade am Anfang des Semesters, gerade vor einem großen Kurs, da steht man und dann
muss man entsetzlich. Ich entsinne, da habe ich eine ganz furchtbare Lehrerfahrung, eine meiner ersten Seminare, genau diese. Es waren, glaube ich, 40 Leute da. Das hatte mit vielen Dingen zu tun, auch weil da so viele Studierende in diesem Studiengang waren. Und ich habe eine Frage gestellt und es wurde still. Oder vielmehr, es war gar nicht laut vorher, es blieb still und es war still und es war still und es war still. Und ich habe mich gefühlt wie in diesem Konzert The Wall, glaube ich. Die haben, glaube ich, da so eine Wand hochfahren lassen, während in Berlin damals. Und so fühlte sich das an und ich hörte förmlich die Maschine, wie diese Wand hoch. Und irgendwann stand ich da und vor mir die Wand und hinter der Wand die Studierenden, gefühlt.
Hast du es ausgehalten, die Stille?
Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich bin jedenfalls, ich habe sie nicht ausgehalten, habe sie aber irgendwie versucht zu halten, aber es ging über meine Kräfte. Es war... Und das ist wirklich eine interessante Situation. Es war plötzlich entstand die und ich. Es entstand eine Konfrontation.
Ja.
Und viel später konnte ich das beschreiben, was da passiert ist, als ich nämlich das Aushalten gelernt habe.
Mhm.
Also einfach stillbleiben reicht nicht. Man muss noch was anderes tun. Und das wusste ich damals noch nicht. Ich muss sozusagen, wie soll ich sagen, klingt jetzt so poetisch, aber wir haben ja schon mit Hermann Hesse angefangen.
Ja.
Ich muss sozusagen das Wort in den Raum geben.
Ja.
Und die müssen es aufnehmen können. Ich habe es aber bei mir festgehalten und habe gehofft, jetzt müsst ihr was sagen.
Ja.
Und ich würde es auch heute so beschreiben, die haben mich alle gefragt, aber was denn? Wir wollen dir ja helfen, aber du bist so unsicher da vorne, dass wir dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen wollen. Also so könnte man wirklich die Szene beschreiben. Und darin ist in dieser Situation ist diese Wand aufgefallen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt weiß ich, allerdings ist es interessant, wie wenn man von einem Traum aufwacht. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Also ich stehe da heute nicht mehr. Ich kam irgendwie aus dem Raum raus, aber ich weiß nicht mehr, wie. Aber
manchmal nachts stehst du noch da. Also weil ich finde es nämlich ganz spannend. Das ist gar nicht das, was ich jetzt geplant hatte. Oder so, aber da ist ja auch eine gewisse Magie drin in dieser Stille, diese auszuhalten und dann zu sehen, was passiert, wenn man eine Aufgabe gibt, wenn man eine Frage reinwirft. Und dann legen die auf einmal los.
Ja.
Sozusagen. Ne? Und das ist ja was Lehre auch sein kann.
Ja. Wenn dann auf einmal wirklich das Wort gefunden wird und aufgenommen wird und dann kommt das mit einer anderen Stimme im Raum und dann kommt da was und dann kommt es auch irgendwie drauf an. Also das habe ich auch inzwischen so, ich kann das mit dem Aushalten nicht mehr so gut, das habe ich auch gemerkt, also das ist das mit dem Können. Ich habe irgendwann konnte ich das mit dem Aushalten, da habe ich mich hingestellt. Dann war ich im Grunde weg und dann habe ich gedacht, ihr seid unter euch, das Thema interessiert euch, jetzt könnt ihr anfangen, darüber zu reden. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, dass es ist wirklich wie Magie.
Ja.
Dass dann plötzlich das Kraftfeld dort ist und die fangen an, darüber zu reden, weil es irgendwie sich überträgt. Jetzt fange ich an, viel zu schnell zu sagen, kann auch irgendwas sein, vielleicht auch in einer anderen Richtung und so weiter, wo ich dann auch merke, warum sagen die nie was, bis ich merke, ich lasse ja gar keine Pause, also ich bin ja gar nicht ruhig.
Ja, ganz interessant, also weil es ja... Also es ist ja beidseitig, ne? Die Lehre dann. Also es geht in beide Richtungen. Und das war auch, also als ich habe mich ja mir die Podcasts natürlich angehört, größtenteils, die ihr bisher aufgenommen habt. Und ich habe mir immer überlegt, ne, was ist Magie eigentlich in der Lehre, ne? Also das heißt ja zwischen Magie und Handwerk.
Ja.
Und was ist diese Magie? Darüber habe ich irgendwie viel nachgedacht jetzt in
der
Vorbereitung für den Podcast. Und vielleicht noch eine zweite Frage, die ich mir auch gestellt habe. Vielleicht ganz interessant, dass man macht sich ja Gedanken, wenn man in einen Podcast reingeht, natürlich. Mhm. Auch die Frage, und das war jetzt nicht, dass es bei jedem Podcast bisher so war, aber bei einigen hatte ich das Gefühl, das rauszuhören, das Lernen, dass es irgendwie Spaß machen muss.
Ja.
Lernen vor allem. Nicht das Lernen, ne? Nicht mal unbedingt, aber dass es Spaß machen muss. Und darüber habe ich viel nachgedacht tatsächlich.
Also das ist sehr schön, dass endlich mal jemand kommt und nach dem Spaß fragt. Ja. Nein, sehr schön, tatsächlich, ganz ernsthaft. So, womit, welches Thema? Magie und Spaß. Zwischen Magie und Spaß.
Ich glaube, durch die Magie kann Spaß entstehen. Hm. Aber ich glaube, dass man bei der, nicht?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das sind wirklich verschiedene Register. Und ich finde es wirklich ganz schön, jetzt mal darüber nachzudenken, ob Spaß eine Kategorie ist, die uns was hilft, wenn wir lehren.
Sehr interessante Frage. Also ich glaube nämlich nicht, dass wir Entertainer sind.
Ja.
In dem Sinne, dass wir in gewisser Weise das Gleiche anbieten wie Konsum. Und das ist auch der dritte Punkt, über den ich nachgedacht habe, vielleicht ein bisschen viel für einen Podcast, aber es sind die Themen, die mir durch den Kopf gegangen sind, Buch gelesen. Und das hat im Wesentlichen die These, dass die Abandoned University, dass die universitäre Lehre disruptiert wird, wie die Medienbranche zum Beispiel. Und als Medienökonom ist das natürlich was man vor Augen hat, die Medienbranche. Und da frage ich mich immer, also das geht ein bisschen in eine andere Richtung, also ich jetzt interpretiere das Buch, aber das ist ja ein deutlicher Unterschied ist zwischen...
Ganz kurz, das ist von wem?
Michael Smith heißt der.
Michael Smith. Okay.
Und weil eben, also ich glaube sowohl, also das Lernen was anderes ist als Konsumieren eben, ne? Und dass es eben immer mit Aufwand verbunden ist, ne? Mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit Widerständen vielleicht sogar in sich, die man überwinden muss, dass man vielleicht auch eine gewisse Durchstrecke erstmal laufen muss, bis man zu einer Erkenntnis kommt. Und da war eben diese Überlegung, ne, dass diese Strecke vielleicht nicht nur Spaß ist eben, nicht nur Entertainment, sondern sehr anstrengend sein kann für
das
alle.
Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und wir kommen so früh im Gespräch schon auf so einen schönen Gedanken. Ich denke es ganz oft, sitze ich im Seminar und das entsteht dieses Schweigen und die Leute schauen mich an oder eben gar nicht mehr mich, ihr Handy oder was und so weiter. Ja. Und ich habe manchmal den Eindruck, um jetzt mal so eine Situation so ein bisschen murrend zu beschreiben, ich muss gegen die anderen entertaining oder nicht die anderen, sondern ich muss gegen entertaining Kräfte oder Faktoren oder Institutionen ankämpfen und dann auf der Ebene des Entertainings da ziehen oder zerren. Aber was ich anzubieten habe, ist Blood, Sweat and Tears. Also was ich anzubieten habe, ist sind aber Gelände, sind Wände, die keine Spaziergänge, da sind keine Pfade eingezeichnet, sind vielleicht morastige Wege, sind mitunter auch widrige Wetter und solche Dinge. Und es sind einfach nicht angelegte Parks, durch die man wunderbar laufen kann. Mitunter ja, aber mitunter auch nicht. Und ich habe oft das Gefühl vom, das Bild vom Goethepark im Kopf, durch den man so wunderbar wandeln kann. Das ist alles sicher, das Gelände ist perfekt. Und oft ist Leere auch so. Die Leute müssen sich darauf verlassen können, dass das hier alles wohin läuft. Aber sie müssen auch in die Wildnis auf dem Acker am Abgrund oder sowas ab und zu mal landen. Oder auch, vielleicht muss man sie da immer mehr heranführen, wo man dann sagen muss, ich muss jetzt anfangen, selber aufzupassen. Also nicht Here We Are Now, Entertainers, wie das Nirvana mal gesungen hat. So fühlt sich's aber oft an. Da kommen die rein, setzen sich hin und sagen, mal schauen, was er heute für eine Show bringt. Ich bringe keine Show. Das finde ich einen guten Gedanken.
Also das fand ich auch ganz schön, was du gerade gesagt hast. Man konkurriert ja live im Lehrraum.
Richtig, stimmt.
Um die Aufmerksamkeit.
Richtig,
das mit kann sehr leicht zugänglichen, sehr leicht verdaulichen, sehr personalisierten Inhalten auch. Also wie du sagst, wir sitzen, machen Social Media, chatten und so weiter.
Ja.
Und das ist ja das, also auch meine Überlegung, ne? Wo es ist ja was anderes, ne? Was wir machen. Und es erfordert Aufwand, Effort der Lernenden, aber auch der Lernenden, dass man da reingeht. Und ich denke gerade noch über dein Bild nach, über die morastigen, über die matschigen Wege im Goethepark sozusagen.
Goethepark.
Ja, oder gut, oder was du gerade, oder dein Bild, das du gerade verwendet hast, dass man aus diesem Weg rausgeht, dass man mal einen anderen Weg geht.
Ja.
Und ich überlege gerade, weil ich hatte so eine Bergsteige-Metapher im Kopf auch, dass man den Berg hochgeht, ne?
Ja.
Und dass das Aufwand ist und dass man dann in gewisser Weise belohnt wird auch, wenn man da oben steht. Auch beim Radfahren, beim Rennradfahren oder so macht man das ja ganz gerne. Man strampelt ja den Berg hoch. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ein Problem mit dem Bild, sowohl mit dem Bergbild, vielleicht auch mit den morastigen Wegen. Weil was macht man denn dann oben am Berg? Man geht wieder runter.
Aber da habe ich gerade drüber nachgedacht, das stimmt schon. Aber man hat natürlich eine Übersicht und man kennt jetzt diesen Berg. Und man bewegt sich über diesen Berg das zweite Mal schon ein bisschen und so weiter geübter. Man fängt an, auch das so in sich aufzunehmen, diese Bewegung. Und den nächsten Berg, weil man ja nicht nur hochläuft, sondern währenddessen ja auch die ganzen Muskeln und so weiter bewegt und trainiert. Und wenn man das oft macht, geht man sehr leicht auf einen Berg. Also das ist auch tatsächlich was, eine Kompetenz, die ich inzwischen jetzt sagen wir mal in meinem Bereich, was ja eine theoretische Wissenschaft vor allem ist, aber eben auch Filme anschauen, wo ich auch inzwischen wieder eine Wertschätzung dafür habe, dass das Anfängerinnen und Anfänger sind, wo ich merke, das, was ich kann, kann man nicht einfach, sondern das habe ich mir erworben und daran, das muss ich mir aber erinnern, dass man das erwerben muss. Also wenn ich sage, komm doch einfach rauf auf den Berg, das ist doch nicht so schwer. Ja. Weil ich schon lauter Filme angeschaut habe und so weiter und viele Texte gelesen habe, sage ich, das steht doch drin, lies es doch einfach. Darf ich nicht vergessen, dass ich mir ja die Kräfte, also die Muskeln oder was auch immer, organisiert habe, mit denen mir es gelingt, diesen Berg zu ersteigen, wohingegen die anderen sagen, oh Gott, also mein Fuß lernt gerade kennen, hier dieses Gelände und wie kann ich ihn hier stehen, was ist ein Trittfest, was nicht und so weiter. Und ich sehe das schon, also ich bin jetzt kein Kletterer, aber durch einen Film komme ich mehr oder weniger, da lege ich die Hand hin, hier gucke ich hin, jetzt weiß ich schon und so weiter und so weiter und ich kann dann irgendwie folgen. Und die anderen sagen, ja, ich fand das doof, dass der Typ so gemein war. Und natürlich, das ist die vordergründige Hand. Und dann eben zu wissen, zu sagen, das lohnt sich hier weiterzugehen und weiterzugehen. Man hat also eine Übersicht und man entwickelt Kräfte und kann dann Berge besteigen.
Also ganz spannend, weil ich habe über das Bild mit dem Berg eben nachgedacht und habe mir gedacht, das ist eigentlich eine schöne Metapher, ne? Und eben auch mit Technologie, da wollen wir auch noch drüber reden, könnt ihr auch mit dem E-Bike hochfahren, ne? Und
ach, genau.
Aber jetzt, weil was du gerade erklärt hast, und das finde ich ganz schön, weil das war auch so das, was ich mir überlegt habe, dass eigentlich geht es ja mehr darum, Fähigkeiten zu entwickeln. Und nicht mal Fähigkeiten, sondern Möglichkeiten aufzutun, ne? Möglichkeiten zu zeigen. Und das ist ja eine Sache, ne? Dass wenn ich jetzt, ich habe eben auch über diesen Magiebegriff in der Lehre nachgedacht. Ne? Wie wird da Magie draus? Ne? Wie wird das sowas Alltäglichen für uns her? Wie wird da Magie? Und ich glaube, die Magie entsteht dadurch, dass, oder wenn man jetzt annimmt, dass nicht jeder Studierende, jede Studierende genau weiß, was sie wollen. Und dass wir ihnen einfach nur das Wissen geben, weil sie, die wollen eine bestimmte Sache machen und wir bilden sie genau für diese eine Sache aus. Und das Wissen geben wir ihnen. Sondern wenn wir uns vorstellen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass wir Möglichkeitenräume aufgeben, dass wir was zeigen, was sie davor vielleicht nicht wussten, was wir vielleicht auch gar nicht wussten. Auch dieser Serendipity-Gedanke, dass man sozusagen in was reinstolpert, ohne dass man das so speziell gesucht hat, ohne dass man wusste, dass man genau das sucht. Und dafür muss man natürlich Wege gehen, dafür muss man stolpern können, dafür muss einen jemand dazu bringen, Wege zu gehen, wie du es gerade beschrieben hast, die man vielleicht typischerweise nicht gehen würde. Wege zu gehen, die man, die vielleicht unangenehm sind, die vielleicht sogar schwer sind, eben so eine Bergbesteigung dann auch, ne? Und dass man da durch muss, den Text zu lesen, wie du gerade gesagt hast. Den Text, den hätten die vielleicht nie gelesen, hätten wir nicht gelesen, wenn uns nicht irgendjemand dazu gezwungen hätte, mal diesen Text zu lesen. Und dann auf einmal entdecken wir was in dem Text, womit wir nicht gerechnet haben. Womit wir auch nicht gerechnet haben, vielleicht, würde ich jetzt. Zumindest bei mir trifft es schon oft zu auch. Ich kann ja immer nur für mich reden, nicht für alle anderen. Dass man was entdeckt, was man davor vielleicht gar nicht wusste. Dass man das Studium begonnen hat mit einer Vorstellung, aber auf dem Weg, wo ganz anders rauskommt. Und das ist, finde ich, das Spannende. Also nicht nur ein Guide, der einen den genauen Weg beschreibt von A nach B, sondern der sagt, komm, wir machen uns auf den Weg und wir entwickeln den Weg dabei sozusagen.
Das ist ziemlich interessant, weil mich das an eine Studiensituation erinnert. Da haben wir Filmanalyse betrieben und dann haben wir eine Szene immer wieder angeguckt und so weiter. Und irgendwann ging es darum, aber warum soll ich denn das alles wissen und so und so? Und da haben so Studierende gefragt. Ich selbst saß da nur am Rande. Also ich entsinne mich da als Beobachter der Situation. Und der Dozent hat immer gesagt, naja, weil ich dann sehen kann, wie es gemacht ist und weil ich dann was über Hollywood herausfinde und so weiter. Und das irgendwann kam so, und aber warum, wie das manchmal bei kleinen Kindern ist, mal schauen, er reagiert immer. Das Wort warum macht immer eine Kommunikation. Also so, das ist ja bei Kindern, die wollen ja gar nicht wissen, warum. Die sagen, warum? Ja, weil der Apfel halt reif geworden ist. Warum? Dann fällt er vom Baum. Warum? Also wo du sagst, hörst du mir überhaupt zu oder geht es einfach nur ums nächste Warum? Und das hatte sowas davon und gleichzeitig hat dann irgendwann der Dozent gesagt, naja, das muss natürlich am Ende jeder selber wissen, warum er hier Filmwissenschaft oder diese Kulturpädagogik, was das in dem Fall studiert oder sich mit Sachen beschäftigt. Und ich fand, du hast das gerade anders gefasst und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Zu sagen, nein, wir wissen es nicht selber. Und das ist teilweise Aufgabe von uns Lehrenden, eigentlich die Leute oder uns alle mit den Themen der Welt zu verbinden, weil wir es noch nicht wissen. Und das ist interessant. Wir können es zum Teil einfach noch nicht wissen, weil wir zum Teil die Fähigkeiten und die Kräfte noch nicht haben, das zu wissen. Deswegen kommen viele Studierende eben doch da rein. Sie sagen zwar nicht, here we are now entertainers, aber sie sagen, welche Texte sollen wir lesen?
Ja, genau.
Und da habe ich auch schon mal ein bisschen zu früh gesagt, sie müssen fragen, welche Texte wollen wir lesen? Das ist aber nicht ganz richtig. Wir müssen auch erst den Leuten sagen, was zu tun ist. Und dann nach einiger Zeit, um jetzt auf den Berg wieder zurückzukommen, dann können die auf einmal sagen, mich interessieren so andere Berge oder ich will mal da lang gehen oder ich will mal was ausprobieren.
Du hast was ganz Interessantes gesagt, sorry, wenn ich kurz unterbreche, weil du hast gesagt, wir müssen eben was anbieten. Jetzt ist es so, ich habe also mehrere Gespräche auch in Vorbereitung jetzt geführt, ne? Zum Beispiel mit einer Kollegin, der Maxi, auch gesprochen, die hat gesagt, die hat es so beschrieben, so, ist ja so, ne, wir können uns ja frei aussuchen, was wir studieren. Das kostet noch nicht mal wahnsinnig viel zu studieren. Das heißt, das ist schon eine frei, also weniger der Zwang, das zu lernen. Aber wenn man sich für einen Studiengang entscheidet, dann bieten eben verschiedene Dozentinnen und Dozenten bieten dann verschiedene Wege an. Ne? Und da muss man also ich glaube, da sehe ich jetzt diesen Muss, ne? Also weniger als dieses, wir müssen die nehmen oder so, sondern wir bieten Wege an, ne? Wir bieten Wege an, die man gehen kann. Und ich glaube, dass ich mache auch viel mit Formeln immer. Ich zwinge die zu rechnen und viele wollen nicht rechnen.
Ja.
Aha. Und ich sage, es hat aber einen Grund. Also ich möchte das aus dem Grund machen. Ich möchte euch eine Methode zeigen. Ich möchte euch die Denkweise beschreiben. Und ich nehme die mit auf den Weg, ne? Der gefällt nicht jedem. Nicht jeder, muss auch nicht, meiner Meinung nach. Aber manchmal hat man ja dann diese Momente, also als Student erinnere ich mich daran, ne? Dann sitzt man in so einem Seminar, man versteht nicht alles oder in der Vorlesung, man macht mit, aber man merkt, da steckt irgendwas drin, da interessiert mich was. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, was es ist. Und da ist dann so ein, das ist für mich Serendipity, könnte man sagen, ist aber auch ein magischer Moment, oder? Ja. Weil man was geschaffen hat, wo man sagt, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet und jetzt sitze ich hier und rechne so Formeln aus und irgendwie denke ich, da steckt was drin und ich möchte wissen, was ist das?
Was ist da eigentlich drin? Das finde ich total gut. Das ist vielleicht die Magie und deswegen, vielleicht gibt es das Wort Serendipity eigentlich oder das Konzept ist so populär geworden, weil wir vielleicht die Prozesse des Magischen verlernt haben, also auszuhalten oder sowas, wie die Stille im Raum. Weil wir ja oft sagen, ja, ihr braucht es damit dann umzu. Also wir haben so wahnsinnig viel umzu. Also so könnte man es korrelieren, dass man sagt, vielleicht hängt es mit so einer Umzu-Erfahrung dazu, was muss ich studieren, damit ich dann.
Ja.
Aber was du gerade beschrieben hast, hört sich für mich eher nach, oder habe ich jetzt so verstanden, dass du in einen Prozess reinkommst, in dem dich was interessiert, wo du gar nicht weißt, was dich daran interessiert und wo das hinführt, sondern es ist einfach, es ist so ein frei fliegendes Interesse, was aus der Gegenwart heraus sich speist und nicht hin auf einen Zweck, auf eine Zukunft, auf ein, das wird mal mein Werkzeug und so weiter. Und das ist möglicherweise eine Art und Weise einer Selbsterfahrung, die was mit großen Gegenwartserfahrung zu tun hat und gleichzeitig aber auch eine Selbsttätigkeit aller möglichen Kräfte, die jetzt im Rechnen der Formel oder was immer das dann ist, sich auf einmal so zeigt oder entfalten darf.
Also ganz, ganz interessant, wenn du jetzt, wenn ich so höre, wie du das gehört hast, was ich gesagt habe sozusagen, es kann beides sein, ne? Also es kann eine ganz klare Ausbildung, sage ich jetzt mal, sein, ne? Eine Vermittlung von Skills, eine Vermittlung von Fähigkeiten, die ganz konkreten Nutzen haben, die man auch ganz konkret einsetzen kann.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, nicht alles. Das ist das Handwerk sozusagen, wenn man jetzt in dem Podcast bleiben würde. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Ich glaube, also weil ich denke jetzt gerade, also live nach sozusagen, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, dass es schon ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, oder? Diese Um-zu-Ausbildung auch, dass man was lernt, was auch nützlich, also es darf ja auch nützlich sein, dass man was lernt, was man anwenden kann unter Umständen, wohin führt. Das ist ja ein Weg, den wir gehen, das ist der Weg, den du beschrieben hast. Aber da gibt es eben noch dieses zweite Element, dass dabei Dinge dabei sind, die man entdeckt, die über diese Nützlichkeit hinausgehen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dann, oder? Also ich glaube, das, nur das Nützliche oder nur das Magische, das wäre so beides, das eine so ein Selbsterfahrungstrip, das andere eine Berufsausbildung, sage ich mal. Die ich auch durchlaufen bin, deshalb kann ich da vom Fach sozusagen. Und wenn man das eben zusammenbringt, das ist ganz interessant, ne? Das muss nicht getrennt sein, oder würdest du das auch so sehen?
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Das eine wollte ich nicht ausschließen, indem ich das andere profiliert habe, weil wie kommt man denn auf den Weg? Also das Schwierigste ist tatsächlich, seinen täglichen Spaziergang zu machen. Wenn man das gar nicht machen muss. Man geht einmal um den Block oder man geht einmal irgendwo hin, aber man geht ja gar nicht wohin, sondern man geht einmal rum. Man geht so rum.
Ja, ja.
Und das ist dann so eine Praxis, die ist ja eigentlich dazu da. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel ans Reiten gedacht. Also es gibt ja Leute, die reiten aus, die reiten ja auch nicht wohin. Aber man kann, und das wäre, da würde ich es, glaube ich, zusammenbringen, wenn das eben nicht der Selbstzweck ist. Und dann sind wir nämlich in der Lehre. Also dann sind wir auch, glaube ich, in der Universität, wo wir immer auch mit Bildung und Ausbildung zu tun haben. Und nicht nur einfach ein Tätigsein. Sonst sind wir im Kloster oder so. Also so ein Tätig vor sich hin sein und dann irgendwie eine Praxis zu finden, die eigentlich immer nur in sich selbst ist. Es geht dann in Richtung Zen oder so. Aber hier sind wir ja in der Lehre und es geht darum, Kompetenzen, Fähigkeiten und sowas zu entwickeln. Und wenn ich jetzt, da habe ich jetzt gerade dran denken müssen, wenn ich sage, ich reite in die Stadt. Und dann kann es trotzdem passieren, dass ich im Reiten nicht mehr auf dem Weg in die Stadt bin, sondern das Reiten genieße.
Ja.
Und trotzdem komme ich dann aber in der Stadt an.
Genau, genau. Also es kann beides sein. Und also finde ich jetzt ganz, ganz interessant, wie sich unser Gespräch so entwickelt hat. Wir entdecken ja auch, oder ich habe gesagt, ich komme auch als Fragender, ne, als Neugieriger.
Ja, ja.
Und ich habe auch so, und ich denke die ganze Zeit drüber nach, ne, wenn angenommen, das ist jetzt so, wie wir das jetzt gerade analysiert haben.
Ja, okay.
Welche Rolle spielt denn Technologie, ne? Also diesen Gedanken nochmal aufgreifen?
Ja. Und
was, wie geht das eigentlich weiter, ne? Weil, also da stecken ja unglaublich viele Möglichkeiten drin.
Was genauer noch, zwei, drei Sätze mehr, was unter Technologie dir vorschwebt? Also Technologien des Werkzeuge oder Technologien
in der Lehre? Ich sage, dass, oder das Wissen zugänglicher ist, als es jemals zuvor war. Aufbereitet. Okay. Es gibt alles Wissen der Welt ist zugänglich für dich. Du müsstest nicht an die Universität kommen, um bestimmte Sachen zu lernen. Du könntest mehr oder weniger frei zugänglich.
Das ist ziemlich, ziemlich gut. Passt auch zu, ich weiß nicht, ob wir da schon mal da, da denke ich auch sehr viel drüber nach. Was ist eigentlich mit den vielen Bibliotheken, die überall rumstehen, schon länger davor, jetzt mit dem Internet? Da könnte man ja sagen, warum gehen denn die Leute überhaupt noch an die Universitäten? Mhm. Jetzt könnte man sagen, wir stellen lauter Online-Kurse her und danach machen wir die Uni zu und wir sind unseren Job los oder wir haben frei oder was weiß ich. Weil ja unsere ganzen Lehrformate, die sind einmal formatiert und jetzt sind sie da an die Bauhaus-Uni, das ist eine Website. Und in der gibt's Kurse und dann kann man sich durchklicken und das sind Selbstlernkurse.
Gibt's ja. Also ähnlich, solche Konzepte gibt es, EdTech-Plattformen.
Richtig, gibt's ja. Also da muss jetzt natürlich schon ein Grund sein, in die Stadt zu reiten, damit man dieses Pferd nimmt und so weiter und dann Kurs für Kurs macht. Also da ist, glaube ich, schon das Ziel ein Ziel. Also das ist ja so, der Weg ist das Ziel, aber auch das Ziel ist das Ziel. Und dann macht man sich auf dem Weg zum Ziel an der Stelle. Also ich glaube, worüber ich gerade spreche, ist die Motivation oder auch die Relevanz, das zu tun.
Mhm.
Und in der Lehre, die wir an der Universität gestalten, spielt, glaube ich, die Beziehung, also das soziale, als soziale Interaktion, wir jetzt hier im Raum nochmal eine große Rolle, die zu einer Motivation führt, die weniger, also für eine Bildung, für einen Bildungsweg oder für einen Ausbildungsweg, der weniger zweckgetrieben ist, weil, also was ganz interessant ist, was mir dazu mal eingefallen ist, es gibt in dem Buch Der Ekel von Sartre eine Figur, das ist der Autodidakt.
Mhm.
Und der eine geht immer in die Bibliothek und holt sich die Bücher, die er braucht, weil er halt irgendwie, also da was studiert und macht und so weiter und er verfolgt was. Das heißt, diese Bücher werden zusammengestellt in Hinsicht auf einen Pfad, der existiert, einen Interessenspfad, einen Zweckpfad, was auch immer. Also der Ritt in die Stadt. Der andere, der Autodidakt, der liest ein Buch nach dem anderen und zwar fängt dabei A an, also alphabetisch.
Schön.
Und vielleicht ist das der Unterschied zur Universität. Das Wissen ist da, aber wer zieht jetzt Pfade ein? Wer sagt in welche Stadt? Und was mache ich dann in der Stadt? Was brauche ich da? Was hole ich da? Und so weiter und so weiter. Sind das vielleicht Profilierungslinien?
Ja.
Und da ist es schon so, dass ich oft in vielen Gesprächen sind wir immer wieder drauf gekommen, dass für bestimmte Bildungswege und für bestimmte Lehrzusammenhänge eben doch die Beziehung zu, nicht nur zu den Lehrenden, sondern auch zu den Mitlernenden oder so weiter, zu den Dozierenden und so weiter, in irgendeiner Weise eine Rolle spielt.
Super spannend. Also weil erstmal ist es ja, kann man sagen, auch Good News, ne? Also das Wissen ist zugänglich. Jeder kann das Wissen, kann darauf zugreifen. Bei uns ist ja anders mit Studiengebühren, aber in den USA ist es unter Umständen sehr schwer, eine universitäre Ausbildung zu bekommen, wenn die Studiengebühren sehr hoch sind. Deshalb kann man sagen, das ist ja erstmal auch fair, dass das Wissen geteilt wird. Aber ich sehe auch bei dir, dass es eben, und das ist dieser Anfangsgedanke, den ich hatte, oder über den ich schon angesprochen hatte, dass es ja noch was anderes ist, als zu konsumieren, als eine Serie zu binge-watchen.
Ja.
Dann da reinzugehen. Und das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, weil, also ich bin ein sehr großer Homeoffice-Fan. Ich denke, dass Homeoffice eine der besten Arten ist zu arbeiten, aber was vom Aber kommt immer. aber das, was du gerade gesagt hast, ne, was die Lehre ausmacht, dann ist das auch was Soziales, ein Commitment in gewisser Weise, ne? Ein Self-Commitment, dass es sehr schwer ist, sich selbst so einen Vertrag mit sich selbst zu schließen oder eine Vereinbarung mit sich selber zu schließen. Ich lerne jetzt die Programmiersprache zum Beispiel.
Das ist nämlich eine Zumutung, den Leuten zu sagen, wieso, du kannst doch jederzeit, ist doch gar kein Problem.
Es gibt genügend, die können das, glaube ich.
Also ja, Autodidakten. Ja, das gibt es natürlich.
Aber
Also ich entsinne mich, dass ich Spanisch gelernt habe. Das war nach meinem Zivildienst. Da hatte ich noch Zeit. Vier Wochen, glaube ich, waren das. Und ich hatte die Zeit, diese vier Wochen mir einzuräumen. Und das hat damals 800 Mark gekostet. Das war für mich relativ viel Geld.
Ja?
In vier Wochen. Ist ja auch heute noch viel Geld, nur dass es Mark nicht mehr gibt. Aber aber es ist ja immer noch viel Geld. Und da hatte die Frau, die es gemacht hatte, die hatte nur um 8 Uhr morgens Zeit. Weil das gerade in dem Zeitraum und so und so und so. Dann habe ich diese 800 Euro ihr bezahlt und bin jeden Morgen dahin. Und was mich getrieben hat, war, das muss sich jetzt lohnen. Sie hat immer da weitergemacht, wo ich am nächsten Tag war.
Mhm.
Dann habe ich den ganzen Tag Spanisch gelernt. Und da habe ich so eine Erfahrung daher, weil ich gedacht habe, ich muss so weit wie möglich in dieses Buch, ich muss für mein Geld so viel wie möglich kriegen. Sie hätte mit mir auch in der ersten Lektion rumgekrepelt, wenn ich da nie auf einen Ast gekommen wäre. Was ich damit erzählen will, ist, dass ich bei der Gelegenheit gelernt habe, wie eben intrinsische Motivation entstehen kann, wobei ich sagen muss, sie war wirklich durch den Geldbetrag bei mir motiviert.
Witzig, da gibt's in der Ökonomie gibt's ein Effort-Paradoxon, heißt es. Ein bisschen der IKEA-Effekt auch, dass wenn du Sachen selber machst und noch irgendwie Aufwand investieren musst, dann erscheinen dir die wertvoller.
Ja.
Und die Ökonomie, du weißt ja, das denken ja, dass wir alle sehr rational handeln. Und als rational handelnder Mensch würde ich natürlich jeden Aufwand eigentlich vermeiden. Ne? Oder ich gehe immer den geringsten Weg des geringsten Widerstandes. Und deshalb dieses Paradox und das eben, dass wir Wert unter Umständen auch Dinge zuweisen, die aufwendig sind sozusagen, wo man sich durchkämpfen muss, wo man vielleicht der Rückbezug zum Anfang auch wieder mit dem Spaß.
Richtig.
Wo der Spaß entsteht, wenn man Aufwand betreibt, ne? Wenn man bereit ist zu investieren sozusagen, ne? Und nicht den einfachsten Weg geht, sondern...
Das ist interessant, ja.
Sondern... Aufwand betreibt, ne? Was du jetzt gerade auch gesagt hast. Du hast dich halt... Also, der Wert ist für dich, du hast gesagt, es ist mir sehr viel wert, 800 Mark, dafür hätte ich x andere Sachen machen können.
Mhm,
das ist ein hoher Wert, um dass das wertvoll ist, muss ich Gas geben, da muss ich jetzt richtig reingehen und dann möchte ich auch Spanisch können danach. Ne?
Ja, und genau so war es. Und dann habe ich den Wert auf der anderen Seite abgebildet. Also ich habe ihn sozusagen dann hergestellt. Ich musste ihn richtig reinarbeiten.
Break even. Genau.
Aber das ist interessant. Also ja genau, dass das ein Paradox ist, ist es, also Widersprüche entstehen ja immer in Hinsicht auf eine bestimmte Logik.
Mhm.
Aber wenn man dann muss man vielleicht die Logik nochmal anders fassen, um zu verstehen, was da los ist.
Ja.
Und darüber nachzudenken, das finde ich interessant. Also weil wir da jetzt wieder beim Spaß ankommen. Möglicherweise muss man Spaß durch Freude ersetzen oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Oder Erfüllung, Glück oder sowas in der Richtung. Oder Gelingen oder was auch immer. Und dann kommt man zu was anderem. Spaß. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an, was die Leute unter Spaß verstehen.
Ganz interessant, weil also ich glaube, ich habe ja dieses aus dem Podcast, also ich weiß gar nicht, ich beziehe mich nicht auf eine spezielle Folge, aber ich hatte das im Kopf irgendwie. Ich hatte so diese Frage im Kopf, muss es denn Spaß machen? Aber das ist wahrscheinlich die falsche Frage, ne? Also das
Nee, die Frage finde ich genau richtig, weil
oder was vielen, ist Spaß, muss man dann noch fragen.
In vielen Gesprächen über Lehre und auch über, also auch in der Lehrplanung und so weiter, auch Universität und so weiter, kommt immer wieder der Spaß als Faktor mit rein.
Mhm.
Und ich finde es wunderbar, dass du heute danach fragst, weil mir war Hinsicht auf Spaß, das fand ich schon immer ein bisschen merkwürdig.
Ich will es übrigens auch gar nicht. Also, strahlen ja aus. Ich will jetzt gar nicht so rüberkommen, dass ich sage, dass es das Lehre kann. Es darf keinen Spaß machen.
Es muss alles ganz ernst sein.
Genau, weil wir drehen das um. Sonst stehe ich da, ne? Der versteht keinen Spaß und bei dem möchte ich aber nicht hin. Oh Gott. Nee, ich glaube, so ist es gar nicht. Aber darum ging es mir nicht, sondern um das Verständnis sozusagen.
Ich glaube, dass an der Stelle, also es ist natürlich eine bestimmte Vorstellung von Spaß und ich glaube, dass man hier vielleicht auch, also in der Ästhetik gibt es die Unterscheidung zwischen gefällig und schön. Und das Schöne hat was Tieferes, was Ernsthafteres, also, oder was heißt ernsthafter, aber jedenfalls, damit ist was anderes gemeint als gefällig. Gefällig kostet mich keine Kraft, das gefällt mir sowieso, das findet mich da, wo ich bin, schmeckt mir, alles gut. Aber es weckt bei mir überhaupt gar kein Interesse.
Ja.
Das Gefällige lässt mich in Ruhe schlafen, was ja manchmal auch sehr schön ist.
Notwendig.
Aber Lehre und Universität, glaube ich, hat was mit Wecken zu tun.
Ja.
Und Spaß könnte sein, weckt auf eine andere Art als Interesse zum Beispiel.
Ja.
Also ich würde anstelle von Spaß immer Interesse setzen. Fällt mir gerade jetzt auch wieder ein, dass ich das auch, glaube ich, schon mal so irgendwo gewendet habe. Vielleicht nicht im Podcast. Also bei mir ist das präzisere Wort das Interesse. Und ich glaube, das ist das, was uns auch in der Welt hält. Das Interesse, nicht der Spaß. Ich glaube, das ist nicht Spaß. Also was immer, ich verstehe eigentlich auch gar nicht so richtig, was Spaß ist. Interesse.
Das ist ein interessanter Satz. Kann ich dich jetzt zitieren?
Ja, bitte, ja. Natürlich, unbedingt. Interesse ist, glaube ich, was anderes. Und es gibt sowas, warum stehe ich morgen früh wieder auf? Worauf freue ich mich heute Abend, wenn ich sage, ah toll, und morgen kann ich weitermachen? Das ist nicht Spaß.
Ja.
Das ist Pinocchio, das ist die Eselsinsel. Ich weiß nicht, kennst du das? So, das wäre jetzt so die Gegenassoziation zu Interesse, wenn ich sagen würde, da geht der auf diese Kinderinsel und dann haben die da die ganze Zeit Spaß. Das wäre der Spaß, den wir ja gerade ins Kritikfeuer nehmen.
Ja, genau. Und ich hatte noch den Spaß im Sinne von Entertainment auch noch im Kopf, ne?
Ja.
Also
ja.
Das ja auch, also dass dieser Spaßbegriff wahrscheinlich, den wir so salopp verwenden, dass der wahrscheinlich das Schwierige ist. Also ich könnte mir eben vorstellen, dass also das Lernen eben nicht deshalb irgendwie Spaß macht, weil es einfach ist.
Ja.
Also es wäre noch so eine andere Spaßdefinition, dass man sagt, Spaß ist einfach. Ich weiß nicht, ob das, wenn Ärger mit Spaßforschern bekommen, wenn wir so frei Spaß definieren, wie es uns gerade gefällt und rumdrehen.
Ja gut, aber
genau. Aber das Lernen, also dass der Spaß sozusagen, oder wenn ich jetzt diesen Spaßbegriff trotzdem nochmal, das Lernen nicht deshalb Spaß macht, weil es einfach ist sozusagen, weil ich das perfekt oder in kleinen Happen bekomme und serviert bekomme und dann freue ich mich, also entertainmentmäßig, sondern weil es herausfordernd ist.
Ja.
Und weil ich dadurch, hast du es gerade gesagt, mit den neuen Welten öffnen, neue Wege gehen, neue Möglichkeiten, neue Fähigkeiten entstehen. Das kann ja auch eine Art von Spaß sein sozusagen, weil ich dadurch Sachen machen kann, die ich vielleicht wirklich möchte und die
jetzt
mich wirklich interessieren.
Jetzt fällt mir was ein, was glaube ich am Spaß vorbeigeht und den nochmal übersteigt. Und was wir gerade versucht haben, also was gelingende Lehre wahrscheinlich leistet, ist, dass die Leute merken, du bist gemeint.
Mhm.
Also im Sinn von, du bist ja wirklich gemeint. Und das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung mit der Wand oder der Ruhe, die im Raum entsteht. Wollen die jetzt wirklich wissen, was ich dazu sage? Können die denn mit mir was anfangen?
Mhm.
Und das hat so eine ganz humanistische Wendung auf einmal. Aber da kommt ja letztlich auch das Bildungssystem, wie wir es hier in Deutschland noch haben, her aus einem humanistischen Gedanken. Und vielleicht ist er darin auch, findet er da doch zu was, dass es uns allen gelingen muss, dass wir das Gefühl haben oder dass wir eben auch das Verständnis haben, dass wir gemeint sind hier jetzt in diesem Konzert, das wir hier miteinander an der Universität bilden. Und deswegen ist diese Beziehungsarbeit immer noch eine, die über das Technologische, das es immer schon gegeben hat, ja schon im gedruckten Buch und so, hinausgeht. Also diese Beziehung mit, wo man im Sozialgefüge merkt, ich bin das hier jetzt und ich bin auch gemeint und die fragt mich was und dann sage ich das und dann fangen wir an darüber zu reden, wie ich das meine, was ich da sage, weil ich weiß es ja meistens eigentlich selber nicht.
Genau, das ist ein bisschen das, also mein Gedanken, den ich hatte, sozusagen zum Ausdruck gebracht auch, dass, weil du hast ja gerade gesagt, da brauchen wir die Dozentinnen, Dozenten, die Lernenden eigentlich gar nicht, ne, mit der Technologie.
Ja.
Aber ich glaube, und ich habe dann gesagt, ja, ich bin ja eh gerne im Homeoffice und so, und das passt ganz gut. Nee, dass ich glaube, dass da eben der Lehrperson, den Lernenden, eine große Aufgabe zukommt, ne. Also ich glaube, dass man in einem Raum ist, dass man was zeigt, dass man zeigt, ich habe den Text gelesen dann zum Beispiel, oder zeigt, ich bin diesen Weg schon gegangen, ich weiß, wie das funktioniert. Beim Rechnen jetzt zum Beispiel oder sowas. Und jetzt hast nämlich du was gesagt, das war jetzt mein Gedanke, den ich so dabei hatte. Und du hast jetzt noch gesagt, dass du gemeint bist damit. Also, dass es jemand für dich macht und jemand zeigt dir das je nachdem, wie viele drin sitzen. Aber trotzdem ist es spezifisch, ne? Und nicht an ein x-beliebiges Publikum gerichtet sozusagen.
Das stimmt, das ist nämlich spezifisch, ja. Hm. Und das kann man natürlich mit einem Buch eigentlich nicht machen. Das spreadet irgendwie zu weit auf den Rahmen. Aber dieses Spezifische, dass man den Response immer hat, weil dann kann der andere jetzt auch mal zeigen.
Mhm.
Jetzt habe ich was gezeigt, jetzt zeig doch du mal. Und jetzt zeig du, und jetzt zeig du. Du bist wirklich gemeint, so.
Ja.
Das hat man beim Lesen eines Buchs kann ja sein, das soll mich interessieren. Ich weiß nicht, die Erfahrung kennst du wahrscheinlich auch, dass man was liest und denkt, jetzt versucht er hier mir eine Relevanz ans Bein zu knoten echt nicht. Und dann hört man wieder auf zu lesen. Aber
manchmal muss man auch drüber, ne? Nach 150 Seiten merkt man auf einmal, wow.
Jetzt kommt wieder der Berg. Ja, du hast recht. Das ist beim Lesen schon eine Beziehungsarbeit.
Ja, das ist ganz interessant, ne? Weil also, und du hast gerade Spanisch gesagt, ne? Ich mache gerade mal wieder Duolingo. Ich weiß nicht, ob du es benutzt und oder ob
ich mal. Ja.
Und es ja, macht ja Spaß, ne? Und es ist ein einfacher Zugang irgendwie zum Vokabellernen. Und man macht was, man macht das in kurzen, kleinen Happen. Finde ich nicht schlecht. Macht mir tatsächlich Spaß und freut mich auch, dass man Inhalte so leicht zugänglich macht.
Ich finde es auch wunderbar, wenn dann eine Sprache dabei rauskommt. Ich habe ein Jahr lang versucht, Japanisch mit Duolingo zu lernen und um ehrlich zu sein, es hat mir Spaß gemacht, aber Japanisch kam nicht dabei raus und dann habe ich es wieder gelassen. Also vielleicht bin ich auch mehr der Typ. Also das ist natürlich wahrscheinlich
ganz sicher. Irgendwann muss man mal mit jemandem reden, ne? Oder sprechen.
Und irgendwann muss man auch die Vokabeln, also das ist nicht die Art, wie ich Vokabeln lerne, ist, da habe ich so Kärtchen und ich bretter die völlig langweilig mit den Kärtchen durch und alle, die ich fünfmal kann oder so, ich habe da so ein Regiment mir gebaut, ich kann da viel besser mit so ein bisschen so Bandagen,
mit so harten Bandagen. Mit Karteikärtchen.
Nee, Spanisch, dann habe ich immer Japanisch. So ein Päckchen genommen und dann... Und dann musste ich das fünfmal ohne Zögern können und so. Und dann konnte ich es nach irgendwann. Ich habe mit Duolingo keine Sprache gelernt. Das ist mir zu gamifiziert. Also für meinen Lerntyp offenbar.
Ja, aber es schließt auch wieder, ne, das schließt sich aus, dass man das persönliche Lernen und dieses technologiebasierte Lernen, weil du hast gerade gesagt, fand ich ganz interessant, den Gedanken, ist ja nicht anders als ein Buch. Also ein YouTube-Video ist ja nicht anders als ein Buch. Bloß das eine erzählt ja jemand, das andere liest. Also das habe ich jetzt so rausgehört. Das ist halt, ich finde, also die sehr steile These, die ich so nicht ganz vertrete. Aber
das habe ich so nicht gemeint, dass es dasselbe ist. Ich habe nur gesagt, es gab immer auch schon Technologien, die über die persönliche
gehen. Genau, aber es hat ja nie nur gereicht, nur in die Vorlesung zu gehen.
Stimmt.
Und es hat nie nur gereicht, nur das, also doch, also der Sartre, der Ekel, der Autodidakt, es gibt Autodidakten, die lesen die Bücher, das passt alles. Und,
ja, aber der hat ja einfach nur von A bis Z gelesen. Der hat ja gar keine
alles
Pfade gezogen.
Ja, das bin ich nicht sicher.
Ist doch super. Was steht in einem Lexikon? Das ist eigentlich interessant, Lexikon lesen, das ist immer ganz merkwürdig. Also ich hatte früher noch so ein Meyers-Lexikon, das irgendwie über 5 Meter auf dem, so ein großes mit so einem Goldschnitt. Und um ehrlich zu sein, dann hat mich ein Thema interessiert, so ein bisschen wie heute mit Wikipedia, wo man den Hyperlink hat. Das hatte ich auch, Hyperlinks sind ja immer so kleine Pfeile und die kann man dann verbinden, nur muss man diesen Hyperlink eben selber gehen, zum anderen Buch gehen, das aus dem Regal rausholen, dann ausblättern und dann sind da wieder Hyperlinks, dann kompiliert man es und im Grunde macht man dann schon einen eigenen Text. Also so ein Lexikon ist ja eigentlich überhaupt gar kein Text, sondern das ist so ein und man muss seinen Text da selber reinziehen. Gibt es diesen schönen Roman, Der Mensch erscheint im Holozän von Max Frisch, der irgendwann anfängt, lauter Sachen aus dem Lexikon auszuschneiden und an die Wand zu kleben und dann so eine Karte macht, wie in so einem Paranoia-Film. Und dann merkt er, hinten drauf ist ja auch noch was Interessantes, dann muss er nochmal ausschneiden, wieder umdrehen und so ist er in so einem ständigen Palimpsest, Überschreibungs- Drehprozess. Und ich glaube, dass dieser Autodidakt einfach von A bis Z, also wie ein Lexikon durchliest, was ich eine super Performance finde. Und irgendwas bleibt dann ja dann auch hängen und vielleicht ist man ja auch so ein Kamm, der das eine Haar mitnimmt und das andere durchlässt. Und dann hat man irgendwas damit gemacht, das weiß ich nicht, ich habe noch nie ein Lexikon durchgelesen. Aber die...
Es kann auch Spaß machen unter Umständen. Also
richtig, also richtig als Spaß. Also im Sinn von, man lacht dabei und findet es lustig und vielleicht
wenn man auch ein neues Wort entdeckt.
Der performative Prozess ist wahrscheinlich auch lustig da dran. Und eben, vielleicht bleibt da ja auch was hängen.
Genau, also das bin ich so ein bisschen, das war ja auch meine Anfangsfrage, ne, weil ich gesagt habe, so ein bisschen suchender, fragender und sowas. Und du hast ja gefragt, was meinst du mit Technologie? Ne? Und ich habe ja gesagt, so ein bisschen die Zugänglichkeit des Wissens. Habe ich ja gesagt, und auch die, auch die Möglichkeiten, ne, dass ich, wenn ich in der Bahn sitze, ein paar Vokabeln lerne schnell oder sowas, ne, und habe mein Vokabelheft ja gar nicht dabei. Also man hat immer alles verfügbar, man kann zu jeder Zeit das auch machen. Und da ist sozusagen für mich schon die große Frage, ne, wie also Magie, Handwerk wieder, was darum geht es ja hier auch. Ich glaube nämlich, dass die Technologie uns sowohl bei der Magie als auch beim Handwerk helfen kann. Also beim Handwerk, glaube ich, ohne Frage. Bestimmtes Wissensvermittlung, glaube ich, kann man online machen. Die kriegt man gut hin. Ja. Aber natürlich entsteht auch eine gewisse Magie, wenn man eben vor Ort ist, wenn man miteinander lernt, wenn man jemanden zusieht, sozusagen, ne? Wenn man im Raum ist.
Jetzt hast du gerade eine schöne Formulierung da reingebracht oder noch einen schönen Aspekt eben als Suchender oder Fragender. Und das Wissen allein reicht nicht, ich muss eine Frage haben. Also in Delphi, die Pythia, ChatGPT redet nicht mit mir, wenn ich nicht eine Frage stelle. Und das ist
jetzt, wissen möchte.
Wenn ich es gar nicht wissen möchte. Ich will nicht wissen, also kriege ich kein Wissen. Was hätten Sie gern? Kein Bier. Was hätten Sie gern? Kein, wenn ich ins Restaurant gehe und nichts davon will ich, dann kriege ich natürlich auch nichts zu essen. Das, ja. Wir haben alles da. Was wollen Sie denn? Ich muss nach was fragen. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist. Vielleicht reden wir in den Universitäten zu viel von Antworten und Wissen als von Fragen. Mhm. Möglicherweise helfen wir einander, die richtigen Fragen zu stellen.
Mhm. Die natürlich umgekehrt wieder eine Menge Wissen unter Umständen erfordern, eine gute Frage zu stellen.
Richtig, genau, so ist es. Wie kann man eine Frage stellen, wenn man gar nichts weiß? Geht eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich erst, wo geht sowas los eigentlich? Das ist wie so ein Puls, der dann durchs Leben schlägt.
Ja, und wie bekomme ich Leute, ist das Lehrende mal gefragt, auch wie bekomme ich Leute dahin, dass die Fragen stellen, die ChatGPT dann vielleicht beantworten kann.
Ja,
wäre
ja
in Ordnung, ne? Und dass man.
Was sind eure Fragen? Das ist eigentlich gut. So müsste man eigentlich anfangen. Vielleicht geht dann auch keine Wand auf, dann herrscht auch keine Ruhe im Raum. Allerdings nicht, gibt es noch Fragen. Das ist ja immer der Abschließer. Gibt es noch Fragen?
Ja, sonst noch was?
Genau, darf noch was sein? Nein,
wir zahlen. Alles klar jetzt? Oder ich habe jetzt 1,5 Stunden geredet, jetzt müsste alles klar sein. Genau. Oder hat noch jemand eine Frage? Nein, gut, gehe ich.
Richtig.
Ja, genau, man muss, glaube ich, so ein bisschen auch eben in die Richtung gehen. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, dass man, manchmal muss man vielleicht, jetzt habe ich gerade das Müssen und Zwang in Frage gestellt, aber vielleicht muss man ab und zu mal gezwungen werden, einen Text zu lesen, ne? Oder dazu gebracht werden, einen Text zu lesen, dazu gebracht werden, eine Methode zu lernen, dazu gebracht werden, mal ein paar Paper zu lesen auch, ne? Dass man versteht, um was geht's da überhaupt und was sind überhaupt die Fragen, die Paper stellen, dass ich eine gute Frage stellen kann zum Beispiel.
Das ist in der Filmanalyse, mache ich das oft, dass wir eine Szene anschauen und dann sagen wir, was habt ihr jetzt gesehen? Und dann sagen alle, was sie gesehen haben. Also beim ersten Mal hat man ja immer irgendwas gesehen. Zeige ich es zum zweiten Mal, was habt ihr jetzt gesehen? Dann fällt nochmal ein Schatten und nochmal was auf. Dann zeige ich es zum dritten Mal, was habt ihr jetzt gesehen? Nichts mehr. Dann wirkt so, wie wir haben jetzt alles gesehen. Dann zeige ich es aber noch ein viertes Mal. Und dann nochmal ein fünftes Mal. Immer noch nicht, zum sechstes Mal. Dann beim siebten Mal. Ich habe das vorhin jetzt auf achtes Mal. So, das würde zu dem passen. Also dieses Performative. Vielleicht doch der Autodidakt, der von A bis Z liest und dann vielleicht irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich einen Pfad. Jetzt, aber ich lese nochmal und nochmal und nochmal. Also man braucht immer wieder dieses auf dem Weg sein. Und dann entsteht vielleicht auf dem Weg mit dem Reiten, auf dem Weg in die Stadt, vielleicht entsteht eine neue Stadt oder was anderes oder ich gehe doch ins Dorf oder so. Aber ohne die Stadt gehe ich eigentlich auch nicht auf dem Weg. Oder man sagt eben, reit doch mal aus.
Ja,
und wo soll ich hinreiten? Mach das mal 3 Tage lang. Vielleicht kommst du auf irgendeine Idee.
Und da muss ich jetzt nochmal an Technologie denken, im weitesten Sinne, wie wir es jetzt gerade hier verwenden, einfach als Buzzword.
Ja, ja.
Dadurch kannst du natürlich viel individuellere Wege unter Umständen gehen. Und dir Sachen individueller auch beibringen. Und
weil du Fragen entwickelst.
Genau.
Ne?
Und vielleicht könnte dann die Person des Lernens eben auch der Kurator, ne, der Guide sein, der Coach, dich da durchzuführen. Und das ist natürlich schon spannend, ne, wenn man dann auch sagt, also das eine ist, man sagt, du musst jetzt das lernen, also ich benutze mal wieder müssen, und diesen Text lesen. Und wenn man dann von einem Ausgangspunkt ausgeht und sagt, jetzt kann es so weitergehen und jetzt könnte es in die Richtung gehen und jetzt könnte es in die Richtung gehen. Das wäre ein bisschen ein anderer Ansatz dann, oder?
Das Müssen ist aber interessant. Für einen bestimmten Moment braucht man das Müssen, damit man die Frage nicht stellen muss, warum, sondern das sagt jetzt mein Dozent, das ist ja dann hilfreich. Und das ist ja auch das Setting vom Autodidakten in der Ekel, der sagt, ich muss von A bis Z lesen.
Ja.
Dieses Setting hat er. Und dann muss er sich nie mehr fragen, warum soll ich das nächste Buch auch noch lesen? Sondern da
das hat er sich ja nicht selber ausgesucht, sozusagen. Das muss er ja. Er kann nicht anders.
Genau, er hat das sozusagen, er hat das in einem Vertrag hinterlegt, so könnte man sagen, mit sich selbst an der Stelle.
Ja.
Und dann kommt das Müssen und aus dem Müssen heraus dickt sich irgendwas an, entsteht irgendwas.
So ein Self-Commitment, dass ich mich selber dazu bringe, ja, ich setze mich hin und ich lese jetzt von A bis Z.
Ja,
alles durch.
So ist da die Konstruktion, genau. Und deswegen muss er, aber er könnte natürlich jederzeit aufhören, weil er hat niemanden im Rücken, der zu ihm sagt, mach jetzt mal.
Naja.
Und da sind wir Dozierende vielleicht manchmal Moderatoren, die dann eben sagen können, den Text musst du jetzt lesen.
Ja gut, wir können nichts machen, wenn keine intrinsische Motivation da ist. Also wenn es
auf
nichts
fällt,
dann ist es egal. Aber wir sind schon, wir können schon dazu beitragen, eine extrinsische Motivation aufzubauen, einen Grund zu geben, warum man das lesen könnte. Und wenn es ist, das ist das Konzept dieser Vorlesung oder dieser Übung, dieses Seminars. Und wir gucken uns das zusammen an.
Dieses Commitment muss man haben. Und wer das Commitment aufgibt, die müssen wir dann auch gehen lassen. Und das ist ja dann auch okay. Also,
aber stimmt, das ist ja das Schöne,
Rahmen
auch, man kann ja wählen, was man studieren will. Und man kann ja auch gucken, passt es dann zu mir und was finde ich da in dem Studium. Also deshalb kann man das zum gewissen Grad wahrscheinlich erwarten, ne? Wie du sagst. Ne? Also diesen Müssen-Teil dann auch machen.
Auch einfordern ein bisschen. Ja. Wie ist das? Die Zeit wäre jetzt vorbei. Haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Ich glaube, das Thema kann man noch weiterführen.
Das stimmt.
Ich guck gerade auf meine Zettel, was ich mir so. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte notiert und so weiter. Aber ich fand es ganz, was ich super spannend fand, ist dieses Thema, ne, dass wir Spaß so auseinandergenommen haben sozusagen und gesagt haben, wo entsteht der eigentlich? Was ist das eigentlich? Und das finde ich war für mich, was ich mir erhofft hatte, was ich gesucht habe sozusagen, um deine Diskussion mit dir drüber zu führen.
Ein annäherndes Und. Lieber Jürgen, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Dankeschön.
Das war Zwischen Magie und Handwerk. Ein Podcast über Lehre und Lernen an der Bauhaus-Universität Weimar. Neue Folgen erscheinen wöchentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.